Katechismus. Grundfragen des Christen. Eine Sendereihe von Radio Maria Österreich.
Zur Sendung Katechismus begrüßt Sie Dora Goda. Advent, eine Zeit des Besinnens. Advent, eine Zeit der Vorbereitung. Advent, eine Zeit des Wiederausrichtens. Aber worauf eigentlich? Auf Christi Geburt und damit auch auf seine Wiederkunft in Herrlichkeit. Und irgendwie symbolisiert Advent im Kleinen eigentlich unser ganzes Leben, wie die Menschen vor Christus auf seine Antwort, auf seine Ankunft gewartet haben, so warten wir heute wieder auf die große Erfüllung der Zeit. Doch wie schon im Alten Testament das Licht der Propheten die Finsternis erleuchtet haben, so gibt es heute inmitten der pilgernden Kirche ein besonderes Licht, welches das Wort Gottes in unsere Welt hinein immer wieder präsent macht, nämlich seine Mutter Maria, die Mutter Gottes. Heute in der Sendung Katechismus wollen wir im sechsten und letzten Teil der Sendereihe Maria, Würde der Frau und Schönheit mit der Kirche, mit Maria und ihre Rolle inmitten der pilgernden Kirche auseinandersetzen. Dazu begrüße ich recht herzlich unseren langjährigen Referenten Pfarrer Winfried Abel hier auf Sendung. Schönen Nachmittag.
Ja, grüß Gott, Frau Goda. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Maria inmitten der pilgernden Kirche. Maria steht ja auch als eine große adventliche Gestalt in diesen Tagen vor uns. Wir betrachten sie aber nicht nur als die, die Jesus geboren hat. Jesus hat ihr eine größere Rolle und Berufung zugedacht. Sie sollte nicht nur die Mutter Jesu sein, sondern sie sollte die Mutter des pilgernden Volkes Gottes, der Kirche sein. Ja, noch mehr eigentlich, sie sollte die Symbolgestalt der Kirche überhaupt sein, als Braut Christi. Wir haben schon in den vergangenen Vorträgen darüber nachgedacht, warum Jesus auf einmal eine ganz neue Stellung zu seiner leiblichen Mutter eingenommen hat, wenn er zum Beispiel bei der Hochzeit von Kana sie als Frau anspricht oder vom Kreuz herab sie als Frau und Mutter dem Jünger Johannes anvertraut. Da spüren wir, Maria soll hineinwachsen in eine neue, weitere, größere, ja, eine Berufung, die durch die Zeit ihre Gültigkeit haben soll, bis zum Ende und darüber hinaus. Ich möchte mit einer kurzen Passage aus dem ersten Kapitel der Apostelgeschichte diesen Vortrag und diese Betrachtung einleiten. Da lesen wir, die Jünger kehrten vom Ölberg, das heißt nach der Auffahrt Jesu zu seinem Vater. Sie kehrten vom Ölberg, der nur einen Sabbatweg von Jerusalem entfernt ist, nach Jerusalem zurück. Als sie in die Stadt kamen, gingen sie in das Obergemach hinauf, wo sie nun ständig blieben. Petrus und Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Simon der Zelot, sowie Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle verharrten dort einmütig im Gebet, zusammen mit den Frauen und mit Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Hier wird Maria noch einmal erwähnt, inmitten der Apostelschar, die auf den Heiligen Geist, auf den verheißenen Tröster, den Jesus angekündigt hatte, warteten, in der betenden Haltung der frühen Kirche. Die pilgernde Kirche, wenn wir die so nennen dürfen, ist ein Aspekt, den das Zweite Vatikanische Konzil einmal wieder hervorgehoben hat. Es ist das Volk Gottes, das durch die Zeit, durch die Jahrhunderte hindurch pilgert, der Ewigkeit entgegen. Und Maria steht am Anfang dieser pilgernden Kirche und inmitten der pilgernden Kirche, nicht nur damals im Abendmahlsaal in Jerusalem, wo die pfingstliche Gemeinde beisammen war, sondern sie bleibt in der Kirche als diejenige, die wie eine Mutter immer noch sagt, was er euch sagt, das tut. Sie vereinigt in sich alle Glaubensgeheimnisse, denn in ihr lebte ja die Fülle der Gottheit, die Christus war. Und deswegen wird Maria ja auch genannt der Sitz der Weisheit. Denn die Weisheit ist personifiziert auch in der Person Christi, der die volle Gottheit in sich barg und Gott und Mensch zugleich war. Marias Glaube wird also dadurch auch zum Glauben und zur Glaubenshilfe für das ganze Gottesvolk. So ähnlich wie auch der Glaube des Abraham sich, man möchte fast sagen, genetisch fortsetzte durch alle, die diesen Glauben angenommen haben, bis in unsere Zeit. Deswegen hat Jesus alle Glaubenden und nicht nur die fleischlich abstammenden Kinder Abrahams genannt. Also nicht nur die Juden, sondern auch die, die als Nichtjuden den Glauben Abrahams angenommen haben. Denken wir zum Beispiel an die Begegnung Jesu mit dem römischen Hauptmann, dessen Glauben er bewunderte. Denken wir an die Syrophönizerin, die Frau, die in ihrem kindlichen Glauben die Heilung ihrer Tochter erbeten hat. Jesus bewundert den Glauben und nennt diese Kinder Abrahams. Am Pfingsttag also, bei der Geburt der Kirche, die ja nun vom Heiligen Geist getauft, aus einer, man kann sagen, organisierten kleinen Gruppe zu einem Organismus wird. Ein großer Unterschied. Kirche ist also nicht eine Organisation, sondern ein Organismus, also ein Leib. Leib Christi wird der heilige Paulus das später im Korintherbrief nennen. Bei der Geburt dieser Kirche, die jetzt den Heiligen Geist so eingehaucht bekommt, wie einst Adam den Heiligen Geist eingehaucht bekam, als Gott den Menschen erschaffen hat aus Lehm der Erde. Bei dieser Geburt der Kirche ist Maria zugegen, man kann sagen, als Expertin des Heiligen Geistes. Sie kann den Jüngern raten, wie sie es bei der Hochzeit zu Kana gesagt hat, was er euch sagt, das tut. Sie hat Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht. Wenn Jesus also den Jüngern einen Auftrag gegeben hat, geht hinaus in alle Welt, verkündet das Evangelium allen Völkern, ein Befehl, den Jesus bis heute noch nicht zurückgenommen hat, der immer noch der Kirche als Auftrag gegeben ist, bis heute missionarisch zu sein, dann steht natürlich die Frage dieser verschüchterten kleinen Schar im Raum, wie soll das geschehen? Ähnlich ging es ja schon einmal in Nazareth, wo Maria vom Engel Gabriel erfuhr, sie sollte die Mutter des Messias sein. Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Und die Jünger, die werden bei den Verheißungen und dem Missionsbefehl Jesu genauso gefragt haben. Wie soll das geschehen, da wir doch nur arme, gebrechliche, ja unwissende Menschen sind? Die Antwort heißt beide Male: Der Heilige Geist, er wird euch alles lehren. Bei Maria war es die Empfängnis durch den Heiligen Geist. Zu Pfingsten ist es die Empfängnis des Heiligen Geistes durch die Kirche. Also Maria ist gewissermaßen Expertin. Sie kann den Jüngern sagen, ja, so ist es. Ihr dürft diesen Verheißungen vertrauen. Bleibt zusammen, wartet, bis sich diese Verheißung an euch erfüllt. Das geht aber nur eben in dieser Haltung, die diese Jünger einnehmen, die in dem Bild der Orante, also der hoch erhobenen Arme, die bereit sind zu empfangen, in dieser betenden Haltung sich vor Gott darbietet. Beide Schriften des Evangelisten Lukas, der ja sein Evangelium geschrieben hat und die Apostelgeschichte uns geschenkt hat, beide Schriften beginnen mit der Herabkunft des Heiligen Geistes, einmal auf Maria in Nazareth und in der Apostelgeschichte die Herabkunft des Heiligen Geistes am Pfingstfest. Man könnte also sagen, die Kirche lebt vom Pfingsten her und durch das pfingstliche Geheimnis. Wer Kirche definieren wollte, der müsste eigentlich sagen, die Kirche ist kein Verein, die Kirche ist keine Institution, das ist sie, sofern man sie rein menschlich, materiell betrachten wollte. Nein, die Kirche ist ein bleibendes Pfingstereignis. In der Schwachheit der Menschen und durch die Schwachheit der Menschen will Gott wirken, so wie er durch die Armut seiner Magd Maria, die sich selbst als Sklavin Ancilla Domini, Sklavin des Herrn bezeichnet hat, wie er durch ihre Schwachheit und Kleinheit und Geringheit, durch ihre Armut gewirkt hat, so will er auch heute dort wirken, wo die Kirche wirklich diese selig gepriesene Armut verwirklicht als eine Spiritualität, die eine Grundvoraussetzung dafür ist, dass die Kirche überhaupt Kirche Christi, fortlebendes Geheimnis Christi sein kann. Und Maria ist, wie gesagt, nicht nur die Mutter Jesu, sondern auch die Mutter des Christus und damit auch die Mutter der Kirche. Und dieses Pfingstgeheimnis, ich sagte es schon, verwirklicht sich immer wieder neu. Die Kirche als Pfingstereignis. Deswegen bleiben die Jünger Jesu und die Hirten der Kirche beharrlich im Gebet zusammen mit Maria, der Mutter Jesu. Maria war zwar nicht eine mit einem apostolischen Amt Beauftragte, aber sie war die einzige Person, die Christus von Anfang an kannte. Sie schaute, so schauten die Jünger auf Jesus jetzt von Maria her, denn sie hatte alles in ihrem Herzen bewahrt, was geschehen war, auch das Unbegreifliche, das sich ihr erst später offenbart hat. Jetzt auf einmal schauen die Jünger auf eine andere Weise auf Christus, wie der heilige Paulus es einmal schreibt, ich sehe und betrachte ihn nicht mehr dem Fleische nach, sondern dem Geiste nach. Durch Maria bekommen die Jünger eine neue Sicht auf das Christusgeheimnis. Sie kannte ihn, ja noch mehr. Gerade weil Maria kein Amt innehatte, zeigt sie auf, durch ihre ganze Haltung vor Gott, was priesterliches Wirken im Volke Gottes vermag, nämlich das Wunder der Wandlung. Maria war keine Priesterin in dem Sinne, dass sie Gott Menschliches in sich vereinte, in ihrer Person. Sie war ja nur ein Mensch, eine arme Sklavin, ein armes Mädchen von Nazareth, aber durch ihre Haltung, die sie vor Gott dargeboten hat, durch ihre Haltung, dass sie das unverständliche Geheimnis unhinterfragt angenommen und bejaht hat und sich zur Verfügung gestellt hat. Siehe, ich bin die Magd des Herrn, die Sklavin des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast, dieses berühmte Fiat, wie es im Lateinischen heißt, ist das Wandlungswort, das bewirkt hat, dass das Geheimnis der Gottmenschlichkeit in ihr Wohnung nehmen konnte, in der Person Jesu, den sie in Bethlehem geboren hat. Ihr Ja-Wort hat bewirkt, dass das Wort Fleisch geworden ist. Unser Ja-Wort wird immer dasselbe bewirken, wenn wir es in dieser Qualität von Marias Hingabe Gott immer wieder zur Verfügung stellen. Das ist das eigentliche priesterliche Wirken des Volkes Gottes. Dazu braucht man kein Amt. Es ist das magdliche oder frauliche empfangen und diese Haltung der Empfängnis, die bereit ist, sich für Gott so zu öffnen, dass er Wohnung nehmen kann in uns und das Wort immer wieder Fleisch werden kann. Deswegen hat Jesus zum Beispiel einmal, als man ihn darauf aufmerksam machte, dass seine Mutter und seine Brüder ihn draußen erwarteten, gefragt, wer sind meine Mutter, wer sind meine Brüder? Und dann sagt er, alle, die den Willen meines Vaters tun, sind mir Bruder und Schwester und Mutter. Das heißt, jeder hat diese Fähigkeit und Qualität des priesterlichen Wirkens, das einmal durch den Mund und das Herz Mariens bewirkt hat, dass das Wort Fleisch geworden ist, dass Gott Mensch geworden ist. Hier, liebe Hörerinnen und Hörer, machen wir eine kurze Pause mit Musik und dann werde ich noch mal ein paar ergänzende Worte dazu sagen. Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria, heute am Donnerstag in der dritten Adventswoche war die Lesung aus Jesaja Kapitel 54. Ich möchte einige Verse aus diesem Kapitel, die heute als Lesung in der Heiligen Messe vorkam, Ihnen zu Gehör bringen. Da heißt es, fürchte dich nicht, du wirst nicht beschämt. Schäme dich nicht, du wirst nicht enttäuscht, denn die Schande in deiner Jugend wirst du vergessen, an die Schmach deiner Witwenschaft wirst du nicht mehr denken, denn dein Schöpfer ist dein Gemahl, Herr der Heere ist sein Name, der Heilige Israels ist dein Erlöser, Gott der ganzen Erde wird er genannt, ja, der Herr hat dich gerufen, als verlassene, bekümmerte Frau. Kann man denn die Frau verstoßen, die man in der Jugend geliebt hat, spricht dein Gott? Nur für eine kleine Weile habe ich dich verlassen, doch mit großem Erbarmen hole ich dich heim. Einen Augenblick nur verbarg ich vor dir mein Gesicht, aber mit ewiger Huld habe ich Erbarmen mit dir. Auch wenn die Berge von ihrem Platz weichen und die Hügel zu wanken beginnen, meine Huld wird dir nie weichen und der Bund meines Friedens nicht wanken. Hier stellt sich Gott vor als der Gemahl des Volkes Israel, das ist sozusagen die Vorform der Kirche, wie Christus der Gemahl und Bräutigam der Kirche ist. Hier kommt etwas Neues in den Blick. Maria ist nicht nur die Mutter, wie wir eben betrachtet haben, Jesu und die Mutter der Kirche. Sie ist auch das Urbild der Brautkirche. Bis in die neueste Zeit, bis in Ewigkeit, möchte ich sagen, ist sie das Urbild der Brautkirche, wie der heilige Paulus sie ja auch genannt hat. Die Weise, wie hier in einer Analogie von Liebe gesprochen wird, also die Kirche und Christus wie Braut und Bräutigam, diese Analogie ist menschlich, die Liebe selber aber ist göttlich. Es ist nicht nur menschliche Liebe, es ist die göttliche Liebe, von der wir wissen, dass sie weit über das hinausgeht, was Menschen oder wozu Menschen überhaupt fähig sind. Die Liebe, von der Jesus sagt, die nicht größer sein kann als dort, wo ein Mensch sein Leben hingibt für einen anderen. Der heilige Paulus bestätigt dieses Bild von Braut und Bräutigam im Epheserbrief im Kapitel 5, wo er gerade das auf die Ehe bezieht und sagt, der Mann liebe seine Frau so, wie Christus die Kirche als seine Braut liebt und sich für sie hingegeben hat, ihr die Treue bewahrt hat, bis über die Zeiten hinaus, bis in unsere Zeit. Und Johannes der Täufer begrüßt Christus bereits als den Bräutigam und nennt sich selbst als den Freund des Bräutigams, der sich freut, die Stimme des Bräutigams zu hören, der nun endlich seine Verheißungen wahr macht. Oder Jesus wendet auch dieses Bild des Bräutigams auf sich selber an, wenn er sagt, wie können die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Er nennt sich den Bräutigam der Kirche. Und der heilige Paulus nimmt gerade darauf Bezug und vergleicht die Gemeinde, die Kirche, mit der Braut. Er schreibt einmal an die Korinther im 2. Korintherbrief, Kapitel 11, ich liebe euch mit der Eifersucht Gottes. Eifersucht meint nicht eine besitzergreifende, egozentrische, egoistische Eifersucht, sondern es ist die Liebe, die es nicht ertragen kann, dass ein anderer verloren geht. Das ist die Eifersucht Gottes. Noch einmal, ich liebe euch mit der Eifersucht Gottes. Ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, um euch als reine Jungfrau zu Christus zu führen. Christus, der Bräutigam, die Gemeinde, die reine Jungfrau und Braut, die bereitet werden soll, dem Bräutigam entgegenzugehen, wie wir das ja auch im Gleichnis von Jesus immer wieder zu hören bekommen. Der heilige Paulus betrachtet diese Analogie in zwei Richtungen. Einmal erklärt er das Bild der Ehe von der Verbundenheit Christi mit der Kirche. Das heißt, so wie Christus sich der Kirche vermählt hat, und wo war diese total Hingabe des Bräutigams an die Braut? Am Kreuz, in seinem Sterben. Da hat er sich hingegeben, da hat er sich vermählt. Das war die tiefste und eindrücklichste Form von Liebe, die man überhaupt auf menschliche Weise, wie Gott es getan hat, zeigen kann. Das war der Ort der Vermählung, die Bluthochzeit am Kreuz. Und wie Jesus sich an die Kirche hingegeben hat und diesen Bund wieder erneuert hat, der im alten Bund ja schon geschlossen war, aber nicht von Gott aufgekündigt wurde, sondern von den Menschen. Aber er, der Bräutigam, ist dem Menschen nachgegangen bis zum Ort seiner Schande und hat sich wie ein Verbrecher kreuzigen lassen, um zu zeigen, dass er diesen Bund niemals aufkündigt. Und das ist der Grund, wie der heilige Paulus es auch meint, dass die Ehe unauflöslich ist. Denn was Gott verbunden hat, kann der Mensch nicht trennen, weil Gott sich niemals vom Menschen getrennt hat. Andererseits entscheidet diese Verbundenheit Christi mit der Kirche auch über den heiligen Bund der Eheleute. Das haben wir schon gehört. Der heilige Paulus nennt deswegen die Verbundenheit von Braut und Bräutigam in der Ehe ein Sacramentum Magnum, ein großes Geheimnis, weil die Ehe sozusagen hineinreicht in diese göttliche Wirklichkeit einer Verbundenheit, die sich nicht auseinandernehmen lässt, denn auch der dreifaltige Gott bleibt eine Einheit, obwohl er in drei Personen ist. Die bräutliche Liebe Gottes, die sich in der Hingabe Christi an die Kirche erweist, gilt also einem, ich möchte sagen, kollektiven Subjekt. Das heißt, die Kirche, aus verschiedenen Personen bestehend, ist eine Person wie ein Leib. Der heilige Paulus betrachtet die Kirche ja als Leib Christi, diese Einheit von Kirche und Christus, Bräutigam und Braut, ein Fleisch, eine einzige Person sozusagen. Die Hingabe Christi ist die radikalste Form der Liebe. Zur Hingabe der Braut sind also alle Glieder der Kirche. Dazu sind Männer wie Frauen zu zählen, berufen. Das heißt, die Brautkirche besteht aus Männern und Frauen konkret. Das heißt, wenn man so will, hat jeder Mann auch diese frauliche Spiritualität in sich zu verwirklichen, um dieser Brautschaft der Kirche entsprechen zu können. Das ist für Männer schwierig, weil sie gerne meinen, sie hätten das Amt, sie hätten die Würde, sie hätten die Macht. Aber genau das ist ihnen ja von oben geliehen worden, wie Jesus einmal zu Pilatus sagt. Ist ihnen aber nicht wesenseigen. Wesenseigen ist der Kirche oder der Menschheit diese frauliche Haltung des Empfangens, dass Gott durch seine Gnade beschenkt, sodass der Mensch erst durch die Gnade Gottes das werden kann, zu dem er berufen ist. Aber als Geschöpf ist er arm und empfangsbedürftig. Deswegen ist die Kirche sozusagen die empfangsbereite Braut. Auch männliche Spiritualität muss sich an dieser fraulichen Haltung messen lassen. Und deswegen ist es dem Mann besonders schwer, diese Spiritualität zu leben. Und wenn er dann sein Amt so ausübt, dass es aussieht, als wenn er Macht ausübt und dadurch vielleicht sogar noch die Frau begehrlich macht, auch solche Macht in der Kirche haben zu wollen, dann verrät er sozusagen diese Spiritualität, zu der er berufen ist. Der heilige Paulus sagt ausdrücklich immer wieder, dort wo ich schwach bin, dort bin ich stark. Dort wo ich fraulich bin, so könnte man sagen, dort bin ich männlich. Da kann ich empfänglich sein für das, was Gott mir an Vollmacht des Wirkens geben will. Und deswegen hat auch Jesus gesagt, wer von euch groß sein will, der soll der Kleinste unter allen sein. Und es nicht so tun wie die Herrscher dieser Welt. Also in der Kirche Gottes gehen die Uhren anders. Und deswegen ist Maria, gerade diese kleine Braut Christi, ist in besonderer Weise Urbild einer Kirche, die allein vollmächtig wirken kann, je ärmer sie menschlich ist. Und diese Armut hat Jesus selig gepriesen, wenn er sagt, selig, die arm sind vor Gott. Dazu könnte ich jetzt noch einen ganzen Roman erzählen, aber ich muss hier einfach mal Schluss machen, damit vielleicht noch zwei, drei Hörer zu Wort kommen können. Ich möchte einfach enden mit dem adventlichen Hymnus oder der adventlichen Antiphon, die wir in diesen Tagen so oft singen. Alma Redemptoris Mater, erhabene Mutter des Erlösers, du allezeit offene Pforte des Himmels, Stern des Meeres, komm, hilf deinem Volk, das sich müht, vom Falle aufzustehen. Du hast geboren, der Natur zum Staunen, deinen heiligen Schöpfer. Jungfrau bleibst du vor und nach der Geburt, Du empfingst aus dem Munde Gabriels den Ave-Gruß. Erbarme dich der Sünder. Amen.
Amen. Vielen Dank, Pfarrer Winfried Aber, für diese schönen Worte, die uns auch sicher irgendwo bewegt haben. Vielleicht sind aber auch noch Fragen offen geblieben. Vielleicht haben Sie ein Zeugnis, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Maria. Wir laden Sie jetzt ein, diese letzten Minuten der Sendung zu nutzen, um ins Gespräch zu kommen mit unserem Referenten, Ihren Beitrag mit uns mitzuteilen. Die Nummer lautet 0720 578 578, beziehungsweise wenn Sie von außerhalb Österreichs anrufen, mit der Vorwahl 0043 720 578 578. Als erstes heute in der Sendung begrüße ich eine Hörerin aus Salzburg. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Pfarrer. Ich persönlich werde immer stärker vom Glauben gelebt, aber Gott tut es nicht ohne Einwilligung, ohne dass ich mein Ja dazu gebe, beziehungsweise ist es jetzt zur Zeit so stark, was vom Glauben mit mir geschieht, dass ich menschlich nicht das Ja sagen könnte. Ich sage Jesus sein Ja zu dem, was vom Glauben kommt. Und auch, ich habe es zweimal erlebt, wo mir Gott nachgegangen ist, dass ich mein Ja zum nächsten Schritt sage. Danke.
Ja. Das ist sehr schön, was Sie gesagt haben. Manchmal muss Gott uns nachgehen, damit wir endlich das Ja sagen. Es gibt ja dieses schöne alte testamentliche Bild von Jona, der von Gott auch einen Auftrag bekommt und davonläuft und genau nicht das tun will, was Gott ihm sagt, weil er sich für unfähig sieht, für schwach. Und dann gibt Gott ihm nach. Sie kennen die Geschichte. Und dann holt er ihn wieder aus dem wütenden Meer heraus und dann stellt er ihn wieder auf das feste Land und dann geht Jona endlich dorthin und dann merkt er, dass er Vollmacht hat, die Vollmacht, die sogar die Herzen der heidnischen Niniviten bewegt, sich zu bekehren, nicht weil er als Mensch diese Macht hat, sondern weil er im Gehorsam gegen Gott gehandelt hat. Und das ist das berühmte Geheimnis. Deswegen Kirche ohne Gehorsam. Und das gilt von Maria angefangen über Jesus bis in die heutige Zeit. Kirche ohne Gehorsam hat keine Vollmacht. Vielen Dank für Ihren Beitrag.
Ach, danke auch.
Wiederhören. Als nächstes begrüße ich aus Oberösterreich Caroline Grissgott.
Hallo.
Grissgott. Jetzt hat sie leider aufgelegt, aber falls Sie, liebe Caroline, noch einmal anrufen möchten, nutzen Sie noch die Chance. Währenddessen hören wir noch ein bisschen Musik. So, jetzt begrüße ich Caroline aus Oberösterreich. Ich glaube, jetzt hören Sie uns und wir sind verbunden. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, mir fällt ein Wort von Papst Franziskus ziemlich zu Beginn seines Pontifikates ein, auf das Ansinnen, die Frau zum Priester weihen zu dürfen. Er hat einfach geantwortet, Christus, Jesus ist der Bräutigam. Und da bin ich wirklich sehr dankbar für dieses kurze, klare Wort, für diese Antwort, die eigentlich alles sagt, bezüglich, weil ja schließlich der Priester am Altar stellvertretend für Jesus steht und die Kirche, die Braut, die Empfangende ist. Da bin ich sehr dankbar für dieses klare Wort. Das wollte ich sagen.
Ja, vielen Dank. Ich denke gerade an das letzte Interview, das der berühmte Schweizer Theologe Hans-Urs von Balthasar im Fernsehen gegeben hat. Da wurde er unter anderem auch gefragt, wie er denn dazu stehe, dass die Frau die Priesterweihe empfängt. Und da fragte er so ganz erstaunt und erschrocken zurück, ja, wie ist es dann mit der Symbolik von Braut und Bräutigam? Also genauso wie Papst Franziskus, wie Sie es eben gesagt haben, geantwortet hat, wie ist es dann mit dieser Symbolik? Denn gerade die Frau ist die eigentliche vollmächtige Gestalt in der Schöpfung, die in der Kirche vertreten wird, eben durch das Frauliche, das ein Mann nicht ersetzen kann. Und deswegen wäre diese ganze Symbolik empfangen und bewahren und gebären, also verschenken, wäre diese ganze Symbolik zerstört, wenn eine Frau das Priesteramt begehren wollte, um damit vielleicht Anteil zu haben an einer Macht, die ja nur von oben gegeben werden kann, der sich der Mensch nicht selber bemächtigen kann. Insofern wäre eine priesterliche Weihe einer Frau eigentlich unmöglich, weil es ja nur von oben kommen kann. Und deswegen hat ja auch Johannes Paul II. in seiner endgültigen Entscheidung gesagt, die Kirche hat nicht die Vollmacht, weil diese Vollmacht eben nur von Gott kommen kann.
Vielen herzlichen Dank, Pfarrer Abel. Wir kommen leider schon zum Ende dieser spannenden Sendung, deswegen bitte ich Sie noch um den Segen.
Ja, auf die Fürsprache der heiligen Gottesmutter Maria, aller Engel und Heiligen, segne euch der Herr, er stärke euren Glauben, er schenke euch in seinem Heiligen Geist den Gehorsam gegen sein Wort, damit sein Wort auch in eurem Leben und durch euer Leben Fleisch werden kann, zum Zeugnis für die Menschen, die der frohen Botschaft bedürfen. Und so segne und behüte euch der gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Ja, vielen Dank, Pfarrer Abel, für diese Sendung, für die gesamte Sendereihe, die irrsinnig schön war, irrsinnig spannend zu verfolgen. Maria, Würde der Frau und Schönheit der Kirche, heute der sechste und letzte Teil mit dem Thema Maria inmitten der pilgernden Kirche. Wenn Sie gerne diese Sendung daheim noch einmal nachhören möchten im Nachhinein, dann können Sie das gerne auf unserer Radiothek www.radiomaria.at tun. Ich darf mich von Ihnen nun verabschieden. Am Mikrofon war für Sie Dora Goder.